Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Römer 12, die Verse 1 bis 8. Und da hören wir Folgendes. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es sich gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig, übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Nun, immer wieder stehen wir oft vor der Frage, wie soll ich leben, was soll ich tun und wie kann ich Gott am besten dienen? Oder was erwartet Gott von mir? Was ist dem Evangelium gemäß? Und solche Fragen mögen uns im Laufe des Lebens immer wieder beschäftigen. Auf diese Fragen gibt die Bibel uns keine unmittelbare Antwort. Sie zeigt uns aber grundlegende Leitlinien auf, die wir auf die einzelnen Situationen anwenden können und sollen. Und unser heutiger Predigttext tut gerade das in einer sehr typischen Weise. Der Apostel Paulus hat im Römerbrief, wie in keinem anderen seiner Briefe, das Evangelium ausgelegt und geht nun davon aus, dass wir das Evangelium kennen. Aber er zeigt uns auch auf, welche Folgen das Evangelium und der Glaube an Christus für das Leben in der Welt und das Miteinander auch von uns in der Gemeinde haben kann. Indem Paulus seine Ermahnungen einleitet mit dem Hinweis, durch die Barmherzigkeit Gottes verweist er auf Gottes gnädige Gesinnung gegenüber seinen Kindern. Sie ist das Motiv, das ihn leitet. Sie gibt den Ermahnungen, die Paulus macht, ihre Gestalt. Und erst da, wo das rettende Erbarmen Gottes erfasst worden ist und er sein Werk getan hat, kann recht ermahnt werden. Das unterscheidet unser Leben grundlegend vom Leben unter dem Gesetz. Aber das Leben unter der Gnade und unter der Barmherzigkeit Gottes vollzieht sich auch nicht einfach von selbst. Was Paulus von uns fordert, steht nicht im Rahmen einer Vergeltungsordnung, sondern im Rahmen der Gnadenordnung. Wenn wir tun, wozu Paulus uns ermahnt, dann können wir damit bei Gott auch nichts verdienen. Vielmehr handeln wir unter der Vorgabe, dass Gott uns unsere Sünden um Jesu Willen vergeben hat, dass Gott uns gnädig ist und uns in seiner Barmherzigkeit trägt. Wir wollen heute Morgen hören, wie Paulus uns vor Gott darstellt und wie wir uns Gott gegenüber zu verhalten haben. Ferner, wie wir uns selbst zu verstehen haben und wie wir uns untereinander zu verhalten haben. Betrachten wir, wie stehen wir eigentlich vor Gott? Wie wir wissen, konnten die Menschen im Alten Testament nicht unmittelbar zu Gott kommen. Kein Mensch kann das so einfach, so wie er ist, in die Gemeinschaft mit Gott hineindringen. Dafür sind wir Menschen viel zu böse und zu sündig. Gott hatte deshalb im alten Bund verfügt, dass sie früher durch einen Priester vertreten werden sollten. Und das ist im neuen Bund im Prinzip nichts anderes, denn auch in diesem brauchen wir einen hohen Priester, der uns vor Gott vertritt. Und diesen hat uns Gott in Jesus Christus, seinem lieben Sohn, gegeben. Aber der Herr Jesus Christus ist nicht nur Priester, also Mittler zwischen Gott und den Menschen, sondern auch Opfer, indem er sich selbst Gott dargebracht hat für unsere Sünden. Das hat Gott alles so verfügt mit dem Ergebnis, dass wir nun durch Jesus vor Gott treten können. In ihm, nur in ihm, haben wir einen freien und offenen Zugang zu Gott, zu unserem himmlischen Vater. Aber mehr noch, wir können und dürfen vor Gott und mit Gott leben. Paulus schreibt wenig später im 14. Kapitel des Römerbriefes: Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr ist. Und damit ist nichts anderes gesagt, als wir gehören Gott. In Christus sind wir Gottes Eigentum, seine Kinder. Doch dadurch stellt sich natürlich auch die Frage, wie übt der Herr Jesus Christus denn seine Herrschaft aus? Nun, er tut es genau in dieser Form, wie uns Paulus hier in unserem Predigttext vorträgt. Er richtet an uns die Aufforderung in Vers 1, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und das sei ein vernünftiger Gottesdienst. Und das heißt doch nichts anderes, als wir das Recht haben, mit der Hingabe unseres Leibes in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Denn, wir alle wissen, der Leib von uns ist der Tempel des Heiligen Geistes. Als das Ausdruckmittel des Menschen verkörpert der Leib, übrigens ein Begriff, der an die alttestamentlichen Opfer erinnert, die Ganzheit des Lebens und des Handelns von uns. Und im Gegensatz zu den Opfern des Alten Testaments ist hier jedoch von einem lebendigen Opfer die Rede. Denn ein solches Opfer ist heilig und Gott wohlgefällig und stellt einen vernünftigen Gottesdienst dar. Den Leib hinzugeben heißt nicht in erster Linie, wie man es oft hört, in anderen Religionen, den Märtyrertod zu sterben. Das kann es zwar auch bedeuten, aber es ist nicht das eigentliche Ziel. Vielmehr möchte Gott, dass wir mit unserem Leib, also nicht nur im Geist, im Denken und Wollen, sondern in der Tat, in der leiblichen Wirklichkeit seinen Willen erkennen und tun. Nun mag sich der eine oder andere fragen, ja, wie erfahre ich, was der Wille Gottes ist? Und dazu sagt der Apostel Paulus Folgendes in Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und das bedeutet, die Denk- und Handlungsmuster dieser Welt des Unglaubens und der Sünde abzulegen, sich fernzuhalten. Ferner durch Gebet den Herrn bitten, was sein Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene, um dann im Licht dieser Erkenntnis abzuwägen und zu entscheiden, was das Richtige ist in unserem Leben. Und das ist nicht nur einmal, das ist manchmal jeden Tag. Und deshalb fordert der Apostel uns hier auf, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Der Schlüssel zu dieser Veränderung ist der Sinn, das Kontrollzentrum der Einstellungen, Gedanken, Gefühle und Handlungen eines Menschen, wie wir es auch in Epheser Kapitel 4 lesen. Und wenn der Sinn durch das Wort Gottes, das Gebet und die christliche Gemeinschaft ständig erneuert wird, so verändert sich auch unsere Lebensführung. In dem Maße, wie wir in unserem Sinn verwandelt und Christus ähnlicher werden, werden wir fähig, den Willen Gottes gut zu heißen und unser Leben nach ihm und nicht mehr nach unserem eigenen Willen zu gestalten. Wenn uns das gelingt, stellen wir fest, dass der Wille Gottes für uns gut ist. Auch dann, wenn es vermeintlich erstmal schlecht aussah. Alles, was der Herr für uns tut und wie er uns führt, ist gut für uns. Auch das Schlechte, auch die Anfechtung, Krankheiten, sie lassen uns nur im Glauben wachsen. Doch erst unsere Wiedergeburt oder die Wiedergeburt befähigt einen, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Denn nur wer geistlich erneuert ist, kann den Willen Gottes tun und sich an ihm freuen. Und dies setzt voraus, dass man zur Sündenerkenntnis gekommen ist und Buße getan hat und den Herrn Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen hat. Wer das nicht hat, kann das auch nicht halten. Er ist in seinem Sinn nicht erneuert und wird es auch nicht verstehen. Es muss uns dabei auch ganz klar sein, dass die Gebote Gottes, wie wir sie aus dem Alten Testament kennen, aber auch die zahlreichen Ermahnungen aus dem Neuen Testament, eine wesentliche Rolle spielen. Diese Wegweisungen Gottes zu kennen und sie auf die einzelnen Entscheidungen anzuwenden, ist also wesentlich für uns im Alltagsleben, um den Willen Gottes für eine gegebene oder plötzlich eintretende Situation zu erfahren. Nun, was ist dazu notwendig? Wir müssen das einerseits im Glauben an Gott tun, im Vertrauen auf seine Barmherzigkeit und auch im Vertrauen darauf, dass Gott uns in unseren Überlegungen und Entscheidungen lenken wird. Nehmen wir zum Beispiel eine ganz einfache alltägliche Frage. Was kaufe ich heute ein? Dazu macht man am besten einen Plan von dem, was man in den nächsten Tagen kochen möchte und essen möchte und schreibt dementsprechend den berühmten Einkaufszettel. Ich nehme dieses einfache Beispiel deswegen, weil es, so wie wir wissen, im Supermarkt so viele geheime Verführer gibt, die so platziert sind, dass sie einem ins Auge fallen mit der Botschaft, kauf mich. Dabei soll nicht mehr die vernünftige Überlegung bestimmen, was man kauft, sondern das Bauchgefühl, die spontane Lust auf Genuss, den man sieht, die eine Lust einem anbietet, deren Befriedigung über das Maß des Sinnvollen hinausgeht, so dass zum Beispiel das Essen zur Völlerei wird. Und so sollte es nicht sein. An mehreren Stellen weist uns die Heilige Schrift deswegen an, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, wie wir es im Epheserbrief lesen, oder auch, was der Apostel Paulus in Philippern schrieb, im ersten Kapitel seines Briefes an die Philipper. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Anders ausgedrückt, Gott möchte Kinder haben, die ihm bewusst und willig dienen, mit einem sinnvollen und vernünftigen Handeln, und dann ist das auch ein vernünftiger Gottesdienst. Wo wir jetzt so viel von dem vernünftigen Gottesdienst gehört haben, muss es natürlich auch anscheinend einen unvernünftigen Gottesdienst geben. Der sogenannte religiöse Mensch ist dabei sehr erfinderisch, wenn es darum geht, vor Gott einen frommen Eindruck zu machen. Die einen wollen Gottes Willen erfahren, indem sie vielleicht einen loswerfen. Andere meinen, Gott zu gefallen, indem sie ihre Kinder beschneiden. Andere wiederum machen Pilgerfahrten und tragen heiligen Figuren durch die Straßen. Oder sie bringen materielle Opfer, indem sie an christliche oder humanitäre Organisationen spenden. Und man könnte diese Liste beliebig weiter lang fortsetzen. Und dann gibt es leider auch noch die vielen Gemeinden, die sich auf den Zeitgeist ausgerichtet haben und versuchen, unter dem Etikett Lobpreis sich gefühlsmäßig Gott zu nähern. Und in dieser Liste spiegelt sich die Unvernunft des religiösen Menschen wider. Der religiöse Mensch meint, Gott mit seinen religiös motivierten Handlungen irgendwie beeinflussen zu können. Doch da irren sie gewaltig. Solche haben leider nicht verstanden, dass man Gott nicht mit menschlicher Leistung bestechen kann. Sie verkennen, dass Gott uns um Christi willen gnädig ist und tun darum unnütze Dinge. Vernünftig ist unser Gottesdienst nur, wenn wir Gott in Christus recht erkennen und im Vertrauen auf ihn abwägen, was im Licht seiner Gebote das Richtige für uns ist. Denn Gott möchte Kinder haben, die ihm bewusst und willig dienen mit einem sinnvollen und vernünftigen Handeln. Kommen wir zu dem Punkt, wo wir vor uns selber stehen. Ein Blick auf uns hatte der Apostel Paulus im 6. Kapitel des Römerbriefs schon gesagt: So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Und das heißt nichts anderes, dass wir unseren Begierden widerstehen sollen. Und hier müssen wir noch genauer hinsehen. Die Begierden, die wir haben, gehören ja nun zu unserer alten Natur. Doch diese Begierden richten sich nicht nur auf das, was dem Willen Gottes gemäß ist, sondern auch auf das, was seinem Willen widerspricht. Ein kleines Beispiel dazu. Dem Willen Gottes gemäß ist es, zu essen. Dem Willen Gottes widerspricht es, zu fressen, die Begierde eben im Übermaß zu befriedigen. Dem Willen Gottes entspricht es auch, das eheliche Leben zu pflegen. Dem Willen Gottes widerspricht es aber, zu Hure zu gehen oder Frauen mit unsittlichen Gebärden oder Handlungen zu belästigen. Und deshalb müssen wir immer wieder wachsam sein, der Sünde, die wir als Sünde erkannt haben und die uns ja vergeben wurde, zu widerstehen. Und das war ein Beispiel für die Selbstverleugnung, von der unser Herr Jesus verschiedentlich gesprochen hat. Wir müssen also bedenken, dass wir einen inneren Konflikt in uns tragen und dass wir mit diesem umgehen lernen müssen, indem wir den Glauben an das Evangelium und den Willen Gottes den Vorzug geben in unserem Leben. Und das tagtäglich. Und zu unserer Sündhaftigkeit gehört leider auch der Egoismus, die Vergötterung des eigenen Ichs. Wer nicht im Selbsthass gefangen ist, wird sich auf einmal für wichtig halten, für wichtiger als die anderen, auch gegenüber den Glaubensgeschwistern in der Gemeinde. Eine übertriebene hohe Selbsteinschätzung hat in unserem Leben absolut keinen Platz. Deswegen sagt Paulus auch, Gott hat jedem von uns ein bestimmtes Maß an Glauben gegeben, mit dem wir ihm dienen können. Der menschliche Stolz in unserem Leben ist völlig unangebracht, und zwar zum Teil deshalb, weil alle natürlichen Begabungen und alle Geistesgaben von Gott stammen, nicht von den Menschen, von Gott. Und damit wird erkenntlich, es gibt auch einen sogenannten frommen Egoismus. Da ist ein Christ, der meint, bibeltreu zu sein und setzt ein neues Projekt für die Gemeindearbeit auf die Tagesordnung. Er ist so davon überzeugt, dass dieses Projekt für das Leben in der Gemeinde förderlich ist, weil es mit der Heiligen Schrift aus seiner Sicht übereinstimmt. Nun, er versucht seinen Willen den anderen Geschwistern aufzunötigen und sie mit dem Verweis auf die formale Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift für sein Anliegen zu gewinnen, ohne aber danach zu fragen, ob er mit dem Projekt wirklich der Gemeinde und damit seinen Nächsten natürlich dient. Das Problem dabei ist, dass er eben nicht aus Glauben handelt und auf den Herrn schaut. Nein, er ist nicht zufrieden mit dem, was Gott gibt. Auch bittet er nicht Gott um seine Gabe, sondern er greift selbst mächtig nach dem, was nach seiner Meinung nach sein müsste. Und das ist nichts anderes wie dieser eigene Ego, der sich da in den Vordergrund stellen will. Deswegen ermahnt uns auch der Apostel Paulus, dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Ausdrücklich verweist er hier auf den Glauben und möchte, dass wir nicht weiter greifen, als unser Glaube reicht. Denn der rechte Glaube doch setzt den Nächsten eben nicht unter Druck, sondern hofft auf Gott, dass er gebe, was er nach seinem Ratschluss uns geben will. Kommen wir zu dem Punkt, wie wir uns innerhalb der Gemeinde zu verhalten haben. Positiv angewendet lautet die Aufforderung des Apostels, dass wir in der Gemeinde einander dienen. Paulus gebraucht im Blick auf die Gemeinde hier das Bild von einem Leib und seinen Gliedern. Zum Beispiel schrieb er auch an die Korinther im ersten Brief, Kapitel 12, ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Durch den Heiligen Geist baut unser Herr Jesus Christus seine Gemeinde, sowohl weltweit als auch in der Gestalt der Gemeinde vor Ort. Und er tut das durch das Wort der Heiligen Schrift, die er durch den Heiligen Geist den menschlichen Autoren gegeben hat und durch die Verkündigung des Evangeliums kam. Sowohl die Einheit der Gemeinde vor Ort und auch als auch die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu weltweit, hängt an der Gemeinschaft, am biblischen Wort, am rechten Hören und Verstehen des Wortes, im rechten Glauben und Handeln, die aus dem Wort Gottes fließen. Dass daraus kein Durcheinander im Christentum kommt, wird ebenfalls am Bild des Leibes sehr deutlich. Denn Paulus sagt weiter in unserem Text, wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Wir müssen uns also in Demut bewusst sein vor Gott, dass wir wie unsere Glaubensgeschwister auch ein Glied am Leib Christi sind. Deswegen zeigt der Apostel gewisse Parallelen zwischen dem physischen Leib von uns mit seinen vielen Gliedern und unterschiedlichen Funktionen und der Gemeinschaft der an Christus Gläubigen, dem geistlichen Leib, hier auf. Und somit hat jeder von uns an diesem Leib seine Aufgabe, mit der er dem Ganzen dient. Es ist nicht der Leib, der den einzelnen Gliedern dient. Ungeachtet der Einheit des Leibes besteht zugleich eine Verschiedenheit seiner vielen Glieder. Es ist daher sehr wichtig, sich selbst richtig einzuschätzen, zu prüfen und die Gaben Gottes richtig zu erkennen und sie dann auch anzuwenden. Wir wollen uns merken, die Perspektive, unter der wir unsere Gabe zum Einsatz bringen, ist die des Dienstes. Der Apostel Petrus sagt dazu in seinem ersten Brief, Kapitel 4, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Dem Nächsten also zu dienen, heißt einerseits zu erkennen, wo er Hilfe bedarf. Andererseits aber muss auch derjenige, der dienen will, sich fragen, ob und in welchem Maß er auch den Dienst leisten kann. Unser Herr Jesus selbst lehrte seine Jünger im Blick auf die Frage, wer denn der Größte in seinem Reich sei, im Matthäusevangelium Kapitel 20, so soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und genau diese Gesinnung müssen wir haben, ihr Lieben. Und gerade darin bewährt sich der Glaube, dass er sich demnächst nicht aufnötigt, weder im Fordern noch im Geben, sondern indem er sich zurücknimmt und dem Nächsten dient. Und der Apostel Paulus konkretisierte das weiter in unserem Text heute in den Versen 6 bis 8, wo er sagt, ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es. Nun, der Apostel Paulus zählt hier insgesamt 7 Gaben auf. Doch wir wollen uns heute Morgen auf eine beschränken, nämlich auf die Gabe der prophetischen Rede. Sie soll dem Glauben gemäß ausgeübt werden, nämlich die Verkündigung des Wortes Gottes zur Stärkung, Ermutigung und Tröstung der Gemeinde und muss im rechten Verhältnis zu der Wahrheit, die bereits ja offenbart ist, stehen. Und gerade die Gabe der Verkündigung des Wortes Gottes, welches eine Gemeinde geistlich führt, ist so wichtig. Denn wenn in einer Gemeinde diese Gabe fehlt, so ist es unabdingbar wichtig, dafür im Gebet vor dem Herrn einzutreten. Und wichtig ist es auch zu bedenken, warum diese Gabe nicht vorhanden ist oder auch blockiert wird. Kann es dann an der ganzen Gemeinde liegen oder an deren einzelnen Gliedern? Muss vielleicht erst etwas noch offenbar werden in der Gemeinde, bevor der Herr diese fehlende Gabe schenkt? Wie steht die Gemeinde geistlich? Oder ist der rechte Zeitpunkt für das Kommen der Gabe noch nicht da? Ihr Lieben, sind das nicht auch Fragen, die uns hier alle bewegen? Umso wichtiger ist es, dass wir geistlich zusammenstehen im Gebet und vor den Herrn treten und für diese Dinge beten. Und wenn noch etwas offenbar werden muss, so soll es offenbar werden. Nun, etwas Wichtiges wollen wir dabei noch bedenken, wenn wir die Gaben, verschiedenen Gaben haben. Alle Dienste sollen frei von Selbstsucht oder Nötigung geschehen, freiwillig und gerne, sorgfältig und so, wie es dem Willen und dem Wort Gottes entspricht. Es liegt damit auf der Hand, dass unter diesen Maßgaben Streit und Zwietracht in einer Gemeinde absolut keinen Platz mehr haben. So dienen die Ermahnungen des Apostel Paulus auch dem Frieden in der Gemeinde. Und dazu jetzt ein Beispiel von den Wildgänsen. Der ein oder andere hat sie vielleicht schon gesehen. Nun, mit jedem Flügelschlag erzeugt die Wildgans einen Auftrieb für den Artgenossen, der direkt hinterherfliegt. Indem sich die Vögel in einer sogenannten Keilformation anordnen, können sie um 71% schneller fliegen als alleine. Wenn eine Gans aus dieser Formation herausfällt, fühlt sie plötzlich den stärkeren Luftwiderstand und dann reiht sie sich schnell wieder in diese Formation ein, um eben den Vorteil des Aufwindes zu nutzen. Ist eine Gans krank oder verwundet, scheren zwei andere Gänse aus der Formation aus und geleiten sie zu Boden, helfen ihr und beschützen sie. Sie bleiben bei der kranken Gans, bis sie wieder weiterfliegen kann und versuchen dann zusammen die frühere Formation auch wieder zu erreichen. Wenn eine Leitgans ihre Aufgabe erfüllt hat, rotiert sie zurück in die Formation und eine andere Gans fliegt an der Spitzenposition. Und offensichtlich geschieht dieser Wechsel bei ihnen ohne jeglichen Konkurrenzkampf. Nun, was können wir von den Wildgänsen lernen? Wie die Wildgänse hängen auch wir im Blick auf unsere Fertigkeit, Begabungen und Talente voneinander ab. Und gedeutet auf die Gemeinde heißt das, sie zieht die Schwächeren mit und hilft bei Versagen der einzelnen Glieder wieder zurecht. Sie gibt nicht auf, Teil der universalen Gemeinde Jesu zu sein und in der Wahrheit des Evangeliums zu bleiben. Geschwister, die in dieselbe Richtung ziehen und dabei eines Sinnes im Herrn sind, kommen schneller und leichter vorwärts in ihrem geistlichen Leben. Wir müssen also darauf achten, alle mitzunehmen und zusammen fest im Gebet für alle unsere Anliegen stehen. Sei es das einzelne Mitglied, wie auch die Gemeinde vor Ort als solches gesamt. Kommen wir zum Schluss. Nochmal mit der Frage, was ist nun der rechte Gottesdienst? So wenig Paulus in unserem Predigttext über den Gottesdienst als Versammlung sagt, so sehr bezieht er sich auf das Handeln von dir und mir. Das aber ist generell davon geprägt, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, was der Wille Gottes ist und dies auf dem Wege der Prüfung im Licht der Heiligen Schrift erkennen und dass wir in allen besonnen handeln. Auch im Widerstand gegen die Sünde und von der Sünde geprägte Handlungsmuster aus der ungläubigen Welt. Zum anderen besteht der rechte Gottesdienst darin, dass wir unseren Nächsten in der Gemeinde dienen mit den Gaben, die ein jeder von uns empfangen hat. Und wenn eine fehlt, wollen wir im Gebet nicht nachlassen, darum zu bitten und zu offenbaren, was der Wille Gottes ist. Fragen wir uns also bei dem, was wir alles tun, ob es dem entspricht, was Gott in seinem Wort gesagt hat, ob es in seinem Sinn ist. Entsagen wir alle Orientierung am sogenannten Bauchgefühl, allem nutzlosen Gebaren, allen frommen Possen und allem, was dem Wort Gottes widerspricht. Stellen wir das, was Paulus sagt, allen von Menschen ersonnenen Weisen eines vermeintlichen Gottesdienstes entgegen und lernen daraus, was es heißt, Gott in rechter und sinnvoller Weise zu dienen. Amen.